ARD Sounds.
Hallo zusammen, ich bin Caro Weiß. Was ist da los bei den Hamburger Grünen? Die haben es heute in vielen Medien in die Schlagzeilen geschafft, denn sie müssen Sozialabgaben nachzahlen. Es geht um 130.000 Euro. Warum diese Summe plötzlich auftaucht und was die CDU dazu sagt, darüber sprechen wir gleich. Und dann beschäftigen wir uns mit einem Cold Case, also nicht die gleichnamige US-amerikanische Krimiserie, die es ja mal gab, sondern mit einem alten Fall in Hamburg, der schon 43 Jahre zurückliegt. Damals wurde eine transsexuelle Person, die sich prostituiert hat, in ihrem Wohnwagen in Hammerbrook erschossen. Jahrzehnte später steht seit heute jetzt der mutmaßliche Mörder vor dem Hamburger Landgericht. Gleich gibt's die ganze Geschichte. Wir haben Freitag, den 17. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ein Mord in einem Wohnwagen in Hammerbrook. Um den geht es jetzt. Das Besondere, der Mordfall liegt 43 Jahre zurück. Ist also ein Cold Case. Der mutmaßliche Mörder steht seit heute vor dem Landgericht in Hamburg und es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Fall. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht für unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner. Hallo Elke.
Hallo Caro.
Du hast dir natürlich den Prozessauftakt nicht entgehen lassen. Wie oft kommt es denn jetzt überhaupt vor, dass ein Cold Case, der seit Jahrzehnten noch nicht aufgeklärt werden konnte, jetzt dann doch noch vor Gericht landet?
Das ist schon wirklich sehr, sehr selten. Also alle paar Jahre kommt es mal vor. Das ist dann immer eine totale Sensation, weil es sich um Fälle handelt, von denen man immer dachte, die würden immer ungeklärt bleiben. Und der Fall ist auch noch besonders, weil es wohl der ziemlich älteste Cold Case ist in Hamburg, der überhaupt offenbar noch aufgeklärt werden konnte. Nämlich, du hast es gesagt, das Ganze ist 43 Jahre her.
Also richtig spannende Sache. Jetzt musst du uns einmal ins Jahr 1983 mitnehmen. Was ist damals in Hammerbrook genau passiert?
Ja, da ist eine transsexuelle Person, die sich prostituiert hatte, erschossen worden, und zwar im eigenen Wohnwagen. Und die Staatsanwaltschaft geht jetzt davon aus, dass der jetzt Angeklagte, der war damals gerade eben 19 geworden, also ein sehr junger Mann, dass der die transsexuelle Person aufgesucht hatte in der Nähe der Reeperbahn in der Schmuckstraße, ist dann mit ihr dann zu dem Wohnwagen nach Hammerbrook gefahren und soll da einfach eiskalt geschossen haben, das Ganze um Bargeld zu erbeuten. Ja, und die Beute war dann 200 D-Mark, das war es damals noch.
Wie ist das denn jetzt überhaupt möglich, also nach so vielen Jahrzehnten, tatsächlich da noch jemanden zu ermitteln, der jetzt als mutmaßlicher Täter in Frage kommt?
Das ist immer wieder möglich durch neue Kriminaltechnik, die es halt inzwischen gibt und damals noch nicht. Und in dem Fall war es auch so. Man hat damals irgendwelche Spuren an dem Wohnwagen gesichert, die man aber einfach noch nicht so richtig auswerten konnte. Und inzwischen hat man natürlich sehr moderne DNA-Technik und vor allem hat man auch so eine zentrale DNA-Datenbank, wo man also dann die ausgewerteten Spuren auch durchlaufen lassen kann, um zu sehen, ob es irgendwelche Treffer gibt. Und so war es hier, ne? Also über die DNA kam das dann. Das hat jetzt noch nicht unbedingt gereicht, um den Mann zu überführen, weil oft beweisen DNA-Spuren nur, dass jemand am Tatort war. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auch der Täter gewesen sein muss. Deswegen gab es da noch sehr viele weitere Ermittlungen und dann hat sich irgendwann das Bild aber verdichtet.
So, kommen wir jetzt mal zu dem Angeklagten. Was weiß man denn bislang über den?
Also der ist inzwischen 61 Jahre alt, der hat zuletzt in Finkenwerder gewohnt, da ist er im November auch verhaftet worden. Eine Besonderheit auch in diesem Fall ist, dass der Mann gehörlos ist. Das bringt Besonderheiten vor allem für den Prozess mit sich, weil er da immer zwei Gebärdendolmetscherinnen hat, die das alles übersetzen müssen. Ist natürlich eine sehr schwierige Prozesssituation, zweifellos auch für ihn. Was heute auch noch bekannt geworden ist, ist, dass er in den 80er Jahren schon mal wegen Mordes angeklagt war vor einem Gericht, ja, und zwar in zwei Fällen sogar. Also einmal soll er einen Mordversuch begangen haben auf einen Hotelier, da ging es irgendwie auch um Geld. Und dann hieß es damals, er soll eine Frau, die sich prostituiert hat, ermordet haben. Eine Frau, die auf dem Straßenstrich in der Süderstraße aktiv war. Damals war es so, dass er freigesprochen wurde. Es hieß dann heute, dass die Beweislage sehr schwierig gewesen wäre, deswegen dieser Freispruch. Aber also er ist jemand, der schon mal vor Gericht gestanden hat und der auch schon eine Zeit im Gefängnis verbracht hat wegen diverser Straftaten. Also für die Justiz kein ganz unbeschriebenes Blatt. Aber dass er mit diesem Mordfall in Verbindung gebracht wird, das ist wirklich komplett neu.
Also wirklich ein sehr spannender Fall, an dem wir natürlich dranbleiben. Vielen Dank, Elke.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Die Grünen in Hamburg stehen heute in den Schlagzeilen. Von 130.000 Euro Nachzahlung ist da die Rede. Die Parteispitze soll Geld, das sie für ihre Arbeit bekommt, nicht ordnungsgemäß angezeigt haben. Jetzt müssen Sozialabgaben nachgezahlt werden. Was ist da los? Drohen jetzt sogar politische Konsequenzen? Mein Kollege Jörn Streller-Pohl aus der Landespolitik hat sich das mal genauer angeschaut. Jörn, jetzt müssen wir erstmal darüber sprechen, warum steht da so eine große Summe im Raum, die die Hamburger Grünen nachzahlen müssen?
Also ich würde da ganz gerne mal bei Adam und Eva anfangen tatsächlich, okay. Weil das Problem ist damit losgegangen, dass die Grünen schon immer Amt und Mandat getrennt haben. Mhm. Anders als beispielsweise SPD und CDU. Sprich, die Parteichefs dürfen nicht gleichzeitig Abgeordnete sein oder Senatoren. Und deshalb bezahlen die Grünen ihre Parteichefs, damit die einfach von der Arbeit leben können. Also Dennis Thiering zum Beispiel bei der CDU, der ist nicht nur Landeschef, sondern auch Fraktionschef und wird auf diese Weise bezahlt. Mhm. So. Und die Grünen waren aber der Meinung, dass sie ihren Parteichefs in Hamburg offiziell Aufwandsentschädigungen zahlen und dass für diese Entschädigungen keine Sozialabgaben gezahlt werden müssen. Und das wurde auch bei jahrelangen Prüfungen erstmal nicht beanstandet. Deswegen haben die Grünen diese Praxis dann fortgesetzt und sogar 2023 ein Gutachten von Rechtsanwälten eingeholt, mhm. wo sich jetzt aber herausstellt, dass diese Gutachter offenbar falsch lagen, wie sich jetzt eben zeigt. Und jetzt müssen die Grünen eben Sozialabgaben nachzahlen bis zurück ins Jahr 2020. Dafür legen die Grünen jetzt 130.000 Euro zur Seite.
Wie sieht denn jetzt da überhaupt insgesamt die Rechtslage aus bei dem Thema?
Extrem kompliziert.
Ich dachte es mir.
Ich habe damit mit einer Professorin von der Uni Hamburg gesprochen, Dagmar Felix, die das nochmal bestätigt hat, wie kompliziert die Rechtslage dabei ist und dass das tatsächlich rechtlich nicht trivial sei, weil das Bundessozialgericht seine Rechtsprechung in den vergangenen Jahren schrittweise weiterentwickelt habe. Und die Professorin sagt, wenn früher Rentenprüfungen nicht beanstandet wurden, sei das kein Garant dafür, dass es auch für spätere Zeiträume gilt. Also dass die Grünen einfach ihre Praxis fortsetzen können. Und die Grünen hätten tatsächlich selber für mehr Rechtssicherheit sorgen können, wenn sie das verbindlich bei der deutschen Rentenversicherung geklärt hätten. Aber diesen Weg haben die Grünen offenbar nicht gewählt, sondern eben dieses Gutachten stattdessen in Auftrag gegeben. Du siehst, das ist wahnsinnig kompliziert. Das ist
wirklich
das ganze
kompliziert.
Thema.
Die Hamburger CDU findet ja ganz klar, dass das gar nicht geht und fordert Konsequenzen.
Genau. Übrigens, genauso wie die AfD spricht die CDU von Gehaltstricks. Und aus ihrer Sicht, aus der Sicht der CDU hat vor allen Dingen Wissenschaftssenatorin Mariam Blumenthal da ein Problem, weil die lange Zeit Grünen-Chefin in Hamburg war. Und die CDU wirft die Frage auf, ob Blumenthal jetzt politisch noch tragfähig ist. Das ist so der Punkt und das ist eine politische Fragestellung natürlich. Und auf der anderen Seite eben, wie ich zitiert habe von der Professorin von der Uni Hamburg, es gibt neben der politischen Frage natürlich auch nochmal die rechtliche Frage. Das muss man schon auseinanderhalten.
Ja, was sagen eigentlich die Grünen selbst dazu? Hast du zu denen auch Kontakt aufgenommen?
Ja klar, die Grünen haben da sofort oder sehr schnell auch eine Stellungnahme herausgeschickt. Und die sagen wörtlich, die versuchte Skandalisierung entbehre jeglicher Grundlage. Wir haben uns zu jeder Zeit an Recht und Gesetz gehalten. Davon sind die Grünen überzeugt. Und wie gesagt, es bleibt wahrscheinlich das Geschmäckle, dass sie das so gemacht haben. Aber es ist ein sehr schwieriges rechtliches Feld, das Ganze.
Ja, das muss man wirklich so festhalten. Vielen Dank, Jörn. Diese Woche hat es wirklich in sich. Gleich zu Beginn hat es ja zwei Todesfälle in einer Gartenlaube gegeben. Das war in Bilwerda. Dann kam vorgestern der schreckliche Unfall in Wilsdorf dazu, wo ein Junge auf dem Rad unterwegs war und von einem LKW erfasst wurde. Der 11-Jährige hat das nicht überlebt. Heute dann ein Leichenfund in der Binnenalster und gegen Mittag noch ein tödlicher Unfall. Da ist ein Radfahrer in Bilbrook von einem LKW überfahren worden. Frau Gereinig ist diese Woche unsere Polizeireporterin. Das sind ja wirklich viele Todesfälle, Frau Auke, innerhalb einer Woche. Schauen wir erstmal nach Bilbrook. Da ist ja am Mittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Was ist da genau passiert?
Ja, also wie der Unfall da genau vonstatten gegangen ist, das ist noch völlig unklar. Der Laster, der kam wohl aus der Liebigstraße und wollte offenbar auf die Moorfleter Straße abbiegen. Und dabei hat er dann den Radfahrer überrollt. Der muss noch unter dem LKW jetzt geborgen werden. Also der Einsatz, der läuft noch. Es wird wohl schweres Gerät dafür benötigt. Da sind also noch sehr viele Einsatzkräfte vor Ort. Die Identität des Toten ist auch noch unklar. Ein Zeuge vor Ort, der hat mir berichtet, dass die Ampeln an dieser Kreuzung ganz normal funktionieren. Also wahrscheinlich sind die nicht von den Ausfällen betroffen, die es derzeit auch im ganzen Stadtgebiet gibt.
Hatte der Lastwagen denn einen Abbiegeassistenten?
Ja, das sieht so aus. Der LKW, der hat eine Kamera am Außenspiegel, was eben auf so einen Abbiegeassistenten hindeuten kann. Und so eine Kamera gab es auch bei dem Laster, der am Mittwoch in den tödlichen Unfall mit dem 11-Jährigen in Wilsdorf verwickelt war. Und laut Anwaltskanzlei der betroffenen Speditionsfirma war das ein Abbiegeassistent. Aber jetzt müssen die Ermittler der Polizei eben klären, ob und wie diese Systeme dann auch wirklich eingeschaltet waren und ob sie richtig funktioniert haben. Experten der Polizei haben den Unfallort in Belbroog jetzt auch nochmal mit einem 3D-Scanner vermessen, damit eben der Unfallhergang von den Ermittlern möglichst genau rekonstruiert werden kann. Und das wurde auch bei dem Unfall in Wilsdorf gemacht.
Apropos Wilsdorf, da steht ja dann am Wochenende eine Mahnwache an.
Genau, am Sonntag um 14 Uhr, da hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Hamburg dazu aufgerufen. Und die stellen dann da auch wieder ein sogenanntes Ghostbike auf, also ein weißes Fahrrad, das an im Straßenverkehr getötete Radfahrer erinnern soll. Der ADFC hält solche Mahnwachen ja regelmäßig nach tödlichen Unfällen ab und will damit eben darauf aufmerksam machen, dass besonders Fahrradfahrer immer wieder Opfer von schweren Unfällen werden. Und mir hat eine Sprecherin gesagt, der Aufschrei in der Gesellschaft, der müsste deshalb eigentlich viel größer sein. Und der Verein fordert eben unter anderem besser gesicherte Radwege und auch eine Pflicht für Abbiegeassistenten für Lkw.
Kommen wir jetzt mal zu der Binnenalster. Lass uns da jetzt über die Wasserleiche sprechen. Wie wurde die entdeckt und was weiß man bislang über den Toten?
Ja, Mitarbeiter der Alstertouristik, also von diesen Alsterdampfern, die haben den heute Morgen gegen 8 Uhr gefunden. Der schwamm wohl auf dem Bauch liegend im Wasser. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben ihn dann aus dem Wasser gezogen. Der Mann ist laut Polizei zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine dunkle Hautfarbe und war normal und vollständig angezogen. Warum sagt die Polizei das? Weil das in der Regel ein Hinweis darauf ist, dass es eben kein Obdachloser war. Also wenn die Polizei das so explizit erwähnt, dann sagen sie damit eigentlich, wahrscheinlich war das kein Obdachloser. Es gab wohl nach einer ersten Sichtung der Leiche auch keinerlei Anzeichen, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen ist. Aber er wurde eben für genauere Untersuchungen nochmal ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Da soll eben auch seine Identität dann geklärt werden, die ist auch noch unklar. Und die Polizei sagt, wahrscheinlich hat der Mann auch schon 1 bis 2 Tage im Wasser gelegen.
So, zum Schluss nochmal blicken wir auf Anfang der Woche zurück. Da gab es ja 2 Tote, beide 39 Jahre alt. Die wurden ja in einer Gartenlaube gefunden. Gibt es denn da mittlerweile weitere Erkenntnisse?
Nee, das wird noch untersucht. Da waren Todesermittler ja sehr lange vor Ort und haben nach Hinweisen auch vor Ort gesucht, wie die beiden zu Tode gekommen sind. Das ist noch völlig unklar. Da ist jetzt für Montag eine Obduktion angesetzt. Also da weiß man dann vielleicht danach etwas genauer, was da passiert sein könnte. Anzeichen für äußere Gewalteinwirkung gab es ja nicht und auch einen Suizid, also einen gemeinschaftlichen Selbstmord hat die Polizei in dem Fall eigentlich ausgeschlossen. Also man geht da von einem Unfall aus, man weiß aber einfach noch nicht genau, was da passiert ist.
Vielen Dank, Polizeireporterin Frauke Reinig.
Sehr gerne.
Das Wochenende naht so langsam und wir fragen uns, was können wir alles Schönes unternehmen? Und deswegen kommt jetzt Danny Marquez-Masallo ins Spiel, denn der hat die Kulturtipps parat und bringt natürlich wie gewohnt ein Geräusch mit. Ich bin gespannt. Sehr bekanntes Orgelstück.
Ja, aber lass dich nicht in die Irre führen. Es geht um, was ist denn das für ein Instrument?
Phantom der Oper?
Ja, das ist richtig.
Ach so.
Aber es geht eigentlich ums Instrument.
Ach, ist gar keine Orgel gewesen.
Es war keine Orgel. Es
oh
war
Gott.
Ein, hängt mit A an.
Akkordeon?
Ein Akkordeon, richtig. Und das ist ja in diesem Jahr das Instrument des Jahres, gewählt vom Deutschen Musikrat. Und es gibt einen der besten Akkordeonisten überhaupt. Das ist ein Hamburger, der heißt Frank Grischek.
Mhm.
Jahrelang legendäre Bühnenshows mit Henning Fenske hat er gemacht. Und jetzt ist er am Sonnabend aber mit Eddie Winkelmann in der Grundschule am Johannesland in Neugraben. Und sie erzählen Alltagsgeschichten. Das ist fast alles lustig, manchmal auch ein bisschen traurig und alles mit Akkordeon begleitet. Eddie Winkelmann spielt, glaube ich, Gitarre.
Wie komme ich denn da auf Orgel? Also aber ich habe da Einstellungen auf der Orgel, wo man Akkordeon das mäßig.
Weil man das eigentlich natürlich mit der Orgel spielt im Phantom der Oper.
Ich völlig in die Irre.
Natürlich. Wer das alles nicht mag, da habe ich noch einen ganz anderen Tipp. Und zwar am Wochenende mal wieder ins Museum. Oder wie wäre es denn, in einfach alle Museen zu gehen?
Oh ja.
Die lange Nacht der Museen ist wieder am Sonnabend ab 18 Uhr bis morgens um 1. Über 50 Museen sind da mit dabei. Die großen Häuser natürlich, aber auch das FC St. Pauli Museum, das Deutsche Zusatzstoffmuseum, da war ich schon, oder das Kaffeemuseum in der Speicherstadt. Ein Ticket für alle Museen, man kann mit den Bussen hin und her fahren, schlafen kann man später.
Genau.
Und am Sonntag gibt's auch noch was, Jugendbuch, Weltstar, Cornelia Funke, Tintenherz,
haben
wirklich sehr viele Leute gelesen. Die kommt am Sonntagnachmittag ins Thalia Theater und spricht dann über ihre großen Bücher, zum Beispiel die Tintenherz-Reihe, ist ja eigentlich eine Hamburgerin, bevor sie dann weggezogen ist.
Leider, leider.
So eine Art deutsche J.K. Rowling, wenn man so möchte. Und wie das alles kam mit dem Erfolg und Hollywood und warum denn Amerika jeder Cornelia Funke kennt, das erzählt sie am Sonntag im Thalia Theater.
Da muss ich noch mal kurz auf die lange Nacht der Museen zurückkommen. Kannst du da was empfehlen? Wo sollte man mal hin?
Also, wenn man wirklich mal was ganz anderes machen will, es gibt das Maler- und Lackierer-Museum in Hamburg.
Ach was, habe ich noch nie gehört.
Ja, und das sind halt Maler und Lackierer, die gesammelt haben und bis ins 18. Jahrhundert hinein, wie man halt früher gemalt und lackiert hat. Und die erzählen das mit ganz viel Liebe zum Detail und auch so, dass es sogar ich, der überhaupt zwei linke Hände hat, versteht. Das ist so ein Geheimtipp, aber Zusatzstoffmuseum habe ich auch schon erwähnt, kann man auch gerne machen.
Cool, vielen Dank.
Gern.
Das waren die Hamburg-Themen für heute. Habt einen guten Start ins Wochenende. Bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.